Hallo Jana.
Hi Karim.
Wir sind zurück. Wir haben die Zeit genutzt. Wir waren ein paar Wochen weg, aber wir waren sehr fleißig, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Hinter den Kulissen passiert ganz viel.
Ja, denn wir holen euch mal kurz mit an Bord, was hier eigentlich gerade passiert. Wir, Jan und ich, hatten ein bisschen die Schnauze voll von dem Thema, dass es in der Tiermedizin einfach ein enormes Suizid und generell Mental Health Problem gibt. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir sind nicht so Fan von Outrage-Kultur und wollen uns nicht beschweren, sondern wir wollen etwas ändern. Und das, was ihr jetzt gerade hört, ist quasi der erste Schritt unseres kleinen Versuches, ein bisschen was Gutes zu bewegen in dieser Richtung. Und ja, wir haben für euch eine Podcast-Reihe vorbereitet. Und das hier ist die erste Folge davon.
Tada!
Ja, genau. Denn, okay, ich starte mal ganz kurz mit einem Fakt, wir haben ganz viel recherchiert zu diesem Thema und wir kommen gleich dazu, wie wir das verarbeiten. Ich starte mal ganz kurz mit einem Fakt, der mich eiskalt erwischt hat. Es ist wahrscheinlicher, statistisch gesehen, dass jeder von uns an einem Suizid stirbt, verglichen mit Krieg und Mord zusammen.
Okay.
Das muss man sich mal reinziehen. Also Krieg und Morde auf der ganzen Welt zusammen töten jährlich weniger Menschen als Suizide. Ja.
Okay,
das,
krass.
Fand ich krass. Und
aber warte, wenn du sagst, jeder von uns, redest du dann von uns als Gesamtbevölkerung oder uns als Tiermediziner?
Das ist das Problem. Ich rede da von uns als Gesamtbevölkerung. Also jeder Mensch auf der Welt. Und wenn man sich jetzt uns anguckt, wir Tiermediziner und Tiermediziner, wir kommen da gleich zu, wie hoch genau, aber unsere Chance, irgendwie sich zu suizidieren, ist halt noch mal höher. Genau. Und das ist einfach nicht tragbar und deshalb wollen wir unseren Beitrag leisten, ein bisschen was zu ändern, weil, ja, nur beschweren reicht sich nicht. So, jetzt habe ich viel rumgedruckt.
Korrekt.
Was wir eigentlich machen wollen, ist, dass wir diese Folge hier, die ihr gerade hört, nutzen, um für uns alle, für euch und uns eine Baseline zu schaffen. Das heißt, wir haben uns die aktuelle Studienlage angeschaut und wir reden darüber und versuchen euch da mit an Bord zu holen, dass ihr wisst, was die Fakten sind. Sowohl hier bei uns in Deutschland als auch international zu diesem Thema. Und dann nutzen wir diese Baseline in den nächsten Folgen, um euch da draußen Veränderungstipps an die Hand zu geben. Weil wir kommen da gleich bei den Studien zu, dass es ziemlich klar ist, woran dieser Mist liegt und dass es da Veränderungen bedarf. Diese Veränderung muss aber von uns kommen. Also, ne, wir beide und ihr da draußen, wir sind alle verantwortlich dafür, dass sich was tut. Und wir reden in den nächsten Folgen mit Expertinnen und Experten. Da haben wir sehr, sehr coole Leute zum Glück gewinnen können.
Definitiv. Ich freue mich schon richtig.
Und die werden euch Tipps geben, wie ihr besser klarkommt in eurem Leben. Klar, so Suizid ist immer so das krasseste Beispiel, aber es fängt ja schon ganz basal an bei allen Mental Health-Themen in der Tiermedizin. So, und jetzt habe ich fast 3 Minuten gelabert. Jetzt lasse ich dich mal zu Wort kommen.
Ich würde da trotzdem noch was dazufügen. Und zwar gehen wir das Thema hier heute an, so wie ihr es von uns gewöhnt seid, nämlich evidenzbasiert, mit Zahlen untermauert. Es mag vom Ton her vielleicht etwas nüchtern klingen, aber wir sind uns der Thematik mehr als bewusst. Und wie gesagt, wir haben uns jetzt viel damit auseinandergesetzt und ich glaube, dass wir hier wirklich euch auch was Gutes liefern können und uns heute erstmal gemeinsam anschauen, wo wir stehen. Einmal eine Bestandsaufnahme. Und wenn wir jetzt direkt ins Thema einsteigen wollen, dann kann ich an deinen Krieg- und Mordfakt direkt noch eine ähnliche Rechnung anschließen, Karim. Mhm. Ich habe mir nämlich jetzt mal unabhängig von den Tiermedizinerzahlen in Deutschland die insgesamten Zahlen angeschaut. Und da gibt es eine ähnliche Rechnung. In Deutschland sterben im Jahr mehr Menschen durch Suizid als durch, Achtung, Verkehrsunfälle, Mord und Totschlag, illegale Drogen und AIDS zusammen.
Krass.
Ja, das finde ich auch immerhin beeindruckend, nicht im positiven Sinne, ist klar, aber das macht deutlich, wo wir stehen. Und von da aus gehen wir jetzt mal zurück zu unserer Profession und schauen, wie die Lage bei uns ist.
Genau, dieses Jahr gab es ja eine Publikation zu diesem Thema, oder war das letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht. Von wann ist die Schwertfeger?
Letztes Jahr.
Sorry. Und die hat natürlich für viel Aufmerksamkeit gesucht und wir fangen da mal an, aber keine Sorge, wie gesagt, wir werfen gleich noch einen Blick irgendwie ins internationale Feld, weil man da viel lernen kann. Aber Jana, start uns doch mal. Wie ist denn die Lage bei uns in Deutschland?
Also vielleicht nur ganz knapp zum Aufbau der Studie, dass wir das hier so transparent halten wie immer. Es gibt in Deutschland zwar Zahlen der Todesursachen und auch demografisch aufsortiert nach Alter, Geschlecht und so weiter. Was es aber nicht gibt, ist die Aufteilung nach Berufsgruppen. Das heißt, diese Zahlen, diese Raten, die man in anderen Nationen berechnen kann, die haben wir nicht zur Verfügung. Das heißt, wenn wir uns in Deutschland Suizidzahlen angucken wollen, dann geht das nur über die Erhebung an lebendigen Personen. So, und da sind wir schon direkt beim ersten Knackpunkt. Das heißt, wir müssen bei lebendigen Personen erfragen, wie geht es euch? Spielt Suizid in eurem Leben eine Rolle? Gibt es da Gedanken? Gibt es depressive Verstimmung? Irgendwas in der Art? Und genau das hat diese Studie von letztem Jahr gemacht. Das war dann schon 2016, haben die Umfragen gestartet online, haben das sehr groß beworben. Ich glaube, es ist jeder von uns wahrscheinlich an irgendeinem Punkt mal über diesen Studienaufruf gestolpert, weil es eben die erste einzige Studie in der Veterinärmedizin in Deutschland zu diesem Thema war. Und die haben schlussendlich 3.100 oder fast 3.200 TiermedizinerInnen in Deutschland befragt.
Was echt beachtlich ist.
Das ist schon eine ganz gute Größe, ja. Und haben sich da Antworten eingeholt. Gleichzeitig haben die mit einem Statistikinstitut Erhebungen aus der Normalbevölkerung genommen. Und zwar einmal von 2007 und 2015, wo halt einfach, das fand ich ganz interessant zu lesen, da sind tatsächlich Menschen zu den Leuten nach Hause gegangen und haben da diesen Fragebogen hingelegt und gewartet, bis sie den ausgefüllt hatten und wieder mitgenommen. Was ich mir denke, was ist das für einen Aufwand, aber die benutzen die wahrscheinlich für ganz, ganz viele Studien, sodass sich das dann wieder lohnt im Endeffekt. Ja, wie auch immer, da waren in der Kontrollgruppe dann ungefähr 5.000 Personen, alles durch alle Altersschichten und sozialen Schichten und geschlechtermäßig verteilt. Und die drei Punkte, um die es ging, waren zum einen, und da muss man jetzt gleich ein bisschen differenzieren, das ist auf den ersten Blick vielleicht etwas schwieriger zu durchblicken, suizidale Absichten, depressive Symptome und Suizidalität. Der Unterschied, weswegen da quasi zweimal dieser Suizidbegriff vorkommt, ist, dass da verschiedene Fragebögen benutzt wurden. Es gibt standardisierte Fragebögen aus der Psychologie für depressive Symptome. Der kam zum Einsatz für Suizidalität. Das beschäftigt sich mit den letzten 12 Monaten und mit der Zukunft. Jetzt kann man sich denken, wie soll ich denn meine Suizidalität in der Zukunft quasi abschätzen. Also es geht einfach nur darum, wie wahrscheinlich hältst du es. Ja? Und die suizidalen Absichten haben sich auf die letzten 2 Wochen bezogen. Die waren im Rahmen dieses eines anderen Fragebogens mit abgedeckt. Da ging es tatsächlich darum, wie oft, an wie vielen Tagen hattest du Gedanken in Richtung Suizid. So, das ist die Baseline. Und die schockierenden Zahlen haben wir sicherlich alle irgendwo mitbekommen, sofern wir uns ein bisschen in der Tiermedizinwelt bewegen. Da kam raus, dass wir 3-mal häufiger positiv auf depressive Symptome gescreent sind als die Normalbevölkerung, doppelt so häufig suizidale Absichten in den letzten 2 Wochen gezeigt haben und das allgemeine Suizidrisiko, was durch diese 12-Wochen-Zeitspanne abgefragt wurde, ungefähr bei 32% der TiermedizinerInnen erhöht ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und das ist noch so eine Zahl, die man erstmal sacken lassen muss.
Ja, und was ich zusätzlich noch ganz interessant finde, ist, dass in der Allgemeinbevölkerung Männer eigentlich eine höhere Suizidgefahr haben als Frauen. Bei uns ist es aber genau umgekehrt, dass Frauen eine höhere Suizidgefahr haben als Männer. Was sicherlich mit dem Frauenanteil zusammenhängt, aber nicht so, wie ihr denkt, so sind mehr Frauen, sondern ich habe bei Bartram und Baldwin, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, von 2016 eine Studie, habe ich gefunden, die haben als Hypothese postuliert, dass Tierärztinnen ein höheres Risiko haben, weil sie eben mit diesem Stigma, du bist eine Frau, durch eine noch männerdominierte Welt gehen. Und das ist tatsächlich so als so leicht positiver Aspekt, als leicht positiver Ausblick. Das ist der einzige Punkt, der sich halt von selbst regeln wird, weil die Männer halt in der Tiermedizin immer weniger werden und aussterben irgendwann. Und dieses eine Problem wird sich halt von selbst lösen, alle anderen halt nicht.
Ja. Ob das eine gute Lösung ist, ist die Frage.
Nein,
aber ja.
Natürlich nicht. Aber es ist ein bisschen sarkastisch gemeint natürlich, aber das ist halt das Einzige, was sich selbst regeln wird.
Natürlich, ja. Damit sprichst du aber gleich auch schon einen Schwachpunkt der Studie an, nämlich, dass natürlich in der Online-Umfrage, zu der man sich selbst quasi bewegen muss, sich eher die Personen beteiligen werden, die einen Zugang zu dem Thema haben und die bereit sind, darüber Auskunft zu geben. Ne? Und Stichprobe in der Studie war deutlich frauenlastig, genauso wie eben unsere Stichprobe der GesamttiermedizinerInnen deutlich weiblich ist. Und es waren deutlich mehr junge Menschen als alte Menschen beteiligt, was wahrscheinlich auch mit der Form der Erhebung zu tun hat. Ne?
Das heißt aber nicht, dass das Problem eventuell überhöht ist oder sowas, weil wir einfach international gesehen so viele Untersuchungen haben, die alle das Gleiche sagen. Also ich habe jetzt hier mal nur so die Highlights. Das ist UK, USA, Australien, Norwegen. Das sind alles große Studien gewesen, die sich da die Tierärztinnen und Tierärzte angeschaut haben, die halt zu dem gleichen Ergebnis kommen. Und weil es ist wie immer in der Wissenschaft, wenn man halt so ganz viele Datenpunkte hat, die alle in die richtige Richtung, in die gleiche Richtung deuten, dann ist es vermutlich die richtige Richtung.
Ja. Und dazu kommt ja noch das, was ich am Anfang angesprochen hatte, dass wir aus anderen Nationen diese Daten haben, diese demografischen Daten von den Suiziden aufgedröselt nach Berufsgruppen. Das, was in Deutschland eben fehlt.
Ja, das heißt, zum Beispiel in den USA, ne?
Genau, das heißt, ist dieser Bias mit der Datenerhebung durch die Befragung ist damit ausgeschaltet. Und da sehen wir ja durchweg die gleiche Entwicklung.
Darf ich da nochmal ganz kurz was einhaken?
Klar.
Ein Punkt, der mir wichtig ist, der in zwei Studien, die ich gelesen habe, hinten in der Conclusion als letzter Satz steht. Und zwar, wir erzählen euch das alles, diese ganzen Daten. So, also na, die Bottomline ist unter allem, was wir heute erzählen, hier die Tiermedizinern und Tiermedizinerinnen geht es nicht gut und deshalb bringen sie sich häufiger um. Das ist die Bottomline. Aber wir erzählen euch das so ausführlich und gucken uns die Studien an, weil es wichtig ist als allererster Schritt, dass wir das als Berufsgenossenschaft oder wie auch immer, dass wir das als Problem anerkennen. Und nur wenn wir dieses Problem anerkennen und internalisieren, entsteht überhaupt ein Wille, irgendwas zu ändern, und dann tut sich was. Weil wenn man das nur so abstrakt von außen betrachtet und sagt, oh ja, das ist schrecklich, jetzt mache ich weiter, dann tut sich nichts. Man muss halt das Problem einmal akzeptiert haben. Und das sagt halt auch die Wissenschaft, generell Mental Health Probleme, das ist so, ist eigentlich landläufig bekannt. Ich muss erst den Willen haben, etwas zu verändern zu wollen, und dann kann es sich verändern.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss auch in gewissem Maße irgendwie eine Möglichkeit von einem Dialog schaffen. Wenn es nicht möglich ist, über dieses Thema in einem neutralen Kontext zu sprechen und irgendwie da Hintergründe zu erforschen, sondern immer nur sehr emotionsbeladen und mit einer sehr großen Angst, Hilflosigkeit und Beklemmung da dran geht, dann kann sich keine konstruktive Gesprächskultur entwickeln, dann können wir keine Lösung gemeinsam finden.
Ja, fuck Hilflosigkeit, das ist das, was wir abschaffen wollen. Weil Hilflosigkeit wirklich das absolute Gegenteil ist von Veränderung. Und genau, ja, sorry. Ja. Fahr fort.
Nee, alles in Ordnung. Ich habe die wichtigsten Punkte auch schon gesagt. Ich will da auch gar nicht mehr zu sehr arg ins Detail gehen. Den Bias mit der Datenerhebung haben wir erwähnt. Wichtig vielleicht noch, das in den Kontext der Zahlen in Deutschland einzuordnen. Also wenn wir mal tatsächlich über Nummern sprechen, im Jahr passieren in Deutschland ungefähr 9000 Suizide. Das ist einer pro Stunde. Die Zahl 9000 hat sich erstmal nicht so wahnsinnig hoch angehört. Einer pro Stunde fühlt sich dann schon anders an. Und nochmal anders fühlt sich die Zahl an, dass diesen 9000 vollendeten Suiziden 100.000 Versuche gegenüberstehen. Ja. Einfach um das in generellen Kontext zu setzen. Insgesamt positiv daran ist, dass die Zahlen rückläufig sind seit Jahren. Also die haben jedes Jahr sterben ein paar weniger Menschen durch Suizid. Ist durchweg zu beobachten in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass das in der Tiermedizin auch so ist. Diese Zahlen können wir natürlich jetzt nicht erraten. aber in der Gesamtbevölkerung sieht es gut aus. Was mich noch überrascht hat, ich habe das Ganze immer so, naja, weil wir das natürlich branchenintern so ein bisschen gebiased von unserer Warte aus sehen, die hohe Arbeitsbelastung, gerade so der Übergang, Studium, erster Job, der mit sehr viel Druck, Stress, hohem Performance-Erwartungen begleitet ist. Ich dachte immer, man muss da erstmal durch das Grobste durch und dann kann man so ein bisschen in ruhigeren Gewässern schwimmen und dann kann man sich erstmal denken, puh, okay, kann ich mal kurz durchatmen. Aber die Zahlen in der Gesamtbevölkerung sehen eigentlich anders aus. Und zwar Suizid wird mit dem Alter häufiger, was natürlich total logisch ist, wenn man drüber nachdenkt, dass da Krankheiten, geringere Familien oder also kleiner werdende Familien, der Freundeskreis schwindet, so dass alles mit reinspielt, dass dann eher diese Entscheidung getroffen wird, macht total Sinn aus unserer Warte, von die wir das jetzt vor den Arbeitsbedingungen diskutieren, ist es aber vielleicht nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt. Weil das heißt ja im Rückschluss, dass wir auf die älteren Personen auch besonders aufpassen müssen.
Ja, das funktioniert, glaube ich, auch nur, wenn die Tierärzteschaft in Deutschland sich als Einheit begreift und alle miteinander arbeiten.
Definitiv, ja.
Es gibt in dieser Studie, die ich vorhin schon erwähnt habe, von Bartram, ich muss mich kurz mal spinksen, Bartram und Baldwin von 2016, gibt es ein schönes Modell. Ich hatte dir das geschickt, ne, diese Grafik.
Ja.
Das ist ein hypothetisches Modell, faktenbasiert, aber halt hypothetisch, weil nicht, man kann es nicht perfekt prüfen, das so ein bisschen den Weg bis zum Suizid skizzieren soll. Ich fasse das mal kurz zusammen. Es fängt an, dass die sich für Tiermedizin entscheiden, schon ein bestimmter Typus Mensch sind, nämlich Menschen, das kam ja auch in der Schwertfeger-Untersuchung raus, dass das Menschen sind, die ich fasse es mal als Helferkomplex zusammen, oder? Wie würdest du das zusammenfassen? Also sind Menschen, ja. Wir alle, wir wollen irgendwie Tieren helfen, wir wollen irgendwie was Gutes tun und haben so einen Selbsteindruck von uns, dass wir eigentlich gute Menschen sind, die irgendwie Gutes wollen, oder? So kann man es zusammenfassen.
Ja.
So. Ja. Sonst studiert man keine Tiermedizin oder die meisten nicht. Dann kommt hinzu, dass auf diesen Persönlichkeitstyp im Studium massiver Druck ausgeübt wird und es wird einem quasi abtrainiert, die eigenen Emotionen wahrzunehmen und ausleben zu können, sondern du hast halt zu funktionieren. Du hattest das gesagt, Jana, ist der Job zu hart, bist du zu weich oder so, ne?
Mhm. Ja,
das ist der Bullshit, der einem halt eingetrichtert wird. Wir sind in Deutschland ja noch, wir haben noch Glück in Anführungszeichen, weil wenn du in den USA studierst, dann hast du halt locker mal irgendwie eine Viertelmillion Dollar Schulden nachher, damit du dein Studium machen konntest. Das haben wir ja zum Glück in diesem Ausmaß zumindest nicht, weil BAföG ja nie irgendwie diese Summen erreicht. Dann geht's weiter, dass schon im Studium Alkohol- und Drogenmissbrauch einfach erhöht ist. Die Rate von Alkoholproblemen ist bei unter Tiermedizin-Studentinnen und Studenten schon höher. Das geht dann weiter, wenn man arbeitet, dann kommen zusätzlich auf diese Basis gelegt, dass man seine eigenen Bedürfnisse und Emotionen nicht mehr wahrnehmen darf, kommt Arbeitsstress hinzu. Dann kommt irgendwann hinzu, und das ist dieser Punkt, den du vorhin meintest mit den Älteren, dass man halt sich irgendwann gefangen fühlt, in so Depressionen verfällt, dass sich die Wahrnehmung verändert, und zwar dahin, dass man, naja, wie das in Depressionen ist, dass man die Dinge sehr schwarz sieht, das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Dann kommt es irgendwann zu suizidalen Ideationen und dann Hoffnungslosigkeit. Und Hoffnungslosigkeit ist tatsächlich der Punkt vor dem Suizid, deshalb sage ich Fuck Hoffnungslosigkeit. Und dann kommen so begünstigende Faktoren die ganze Zeit dazu, dass man nämlich von außen extrem viel Bruch mit der eigenen Wahrnehmung bekommt. Also ich sagte eingangs, wir denken von uns selber, wir sind eigentlich, wir möchten Tieren helfen, wir möchten was Gutes bewegen. Von außen kriegt man aber die ganze Zeit gespiegelt, oh, ihr seid geldgierig und Mörder im schlimmsten Fall. Und dann kommen Dinge hinzu, wie dass man täglich Umgang mit Euthanasie hat, die Mittel und Wege hat, sich auch noch auskennt, wie man das macht und deshalb auch eine höhere Erfolgsquote leider bei Suiziden hat. So, das ist so ein bisschen grob gesagt der Weg.
Aber daran sieht man mal ganz schön, dass unser Berufsstand da super prädestiniert für ist, weil kaum einer dieser Faktoren, den du jetzt genannt hast, außer jetzt die Euthanasie, ist ja berufsspezifisch, sondern die Kombination ist es. Und wenn man sich nochmal überlegt, wie diese Suizidzahlen aufgefallen sind, das waren jetzt nicht unbedingt Tiermediziner, die sich gedacht haben, huch, meine Kollegen sterben alle weg, sondern man kennt dieses Phänomen aus Berufen, die in einem stressvollen Arbeitsumfeld stattfinden, zum Beispiel auch von den Humanmedizinern, wo Suizidraten erhöht sind. Und dann hat man das versucht, in den Kontext zu setzen zu anderen medizinischen Berufen, zu Apothekern, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Tiermedizinern. Und dann gingen die Glocken an. Das heißt, im Prinzip ist keiner dieser Faktoren, außer dass wir vielleicht, wenn wir viel einschläfern, dass wir ein bisschen einen anderen Zugang oder einfach weniger Angst vor dem Tod haben, weil wir das ja im Prinzip, wenn wir das gut machen, passiert das ja in einer relativ friedvollen Art und Weise durch ein Einschlafen. Und auch durch den verstärkten Umgang mit dem Tod und mit toten Tieren, wir da einfach weniger Berührungsängste haben. Alle anderen Faktoren sind uns überhaupt nicht eigen, sondern wir kochen es einfach in einem Sud zusammen, sodass wir es schön geballt in ein Päckchen packen können für unseren Berufsstand. So.
Genau, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde jetzt langsam gerne schwenken zu den Dingen, die man ändern kann, weil wir haben ja jetzt über den Status quo und die Ursachen gesprochen, oder?
Genau,
jetzt?
Ja, und ich finde, das sieht man auch schön an diesem Modell, was du gerade vorgestellt hast. Es ist eben nicht heute hopp, morgen top, sondern es braucht ganz, ganz viele Zwischenschritte. Und wie ich gerade gesagt habe, keiner dieser Zwischenschritte ist für uns irgendwie unique, sondern da gibt es sehr viele Menschen auf der Welt in sehr vielen Berufsständen, die mit solchen Situationen zurechtkommen müssen. Dementsprechend gibt es auch viele Lösungsansätze an ganz vielen Punkten von dieser Spirale. Und das ist der Punkt, zu dem wir mit euch hinwollen.
Genau, richtig. Weil wir wissen halt, dass ihr da draußen, die zuhört, ihr seid ganz viel junge Leute, ihr seid ganz viel Tiermedizin-Studentinnen und Studenten und Tierärztinnen und Tierärzte, die halt erst noch nicht 30 Jahre im Beruf sind. Und das ist, finde ich, ganz cool, weil man da halt irgendwie was machen kann. Und gerade bei den Studentinnen und Studenten, ihr könnt halt jetzt schon, bevor ihr irgendwie in diese Spirale euch reinbegebt, ein Bewusstsein entwickeln, wo die Probleme sind und da zumindest so ein bisschen Achtsamkeit entwickeln. Ich würde mal gerne einen kleinen Ausflug machen, was so international getan wird, weil ich hatte ja schon gesagt, international ist das überall das gleiche Problem. Fangen wir mal an in Norwegen, die so ein bisschen, also die haben einen Testballon gemacht und zwar haben die ein Screening an den tiermedizinischen Hochschulen dort durchgeführt bei Absolventinnen und Absolventen und haben die auf Vulnerabilität getestet. Das heißt, du kriegst einen Test, jeder Absolvent, jede Absolventin, und dann wird geschaut, wie wahrscheinlich ist es von deiner Persönlichkeitsstruktur, von deinen Gedanken und so weiter, dass du Risiko für eine Depression oder sogar suizidale Taten bekommst. Und dieses Screening, das Ergebnis haben die dann genutzt, um den Leuten, die da auffällig waren, Hilfe zu geben. Denen wurde Psychotherapie angeboten, denen wurde generell Hilfestellung im Beruf angeboten. Und genau, das war so ein bisschen dieser Testballon im Rahmen einer Studie. Was denkst du dazu?
Klingt sinnvoll. Also erfordert natürlich von den Leuten, dass sie ehrlich antworten und erfordert so ein bisschen auch die Bereitschaft, dann diese Maßnahmen in Anspruch nehmen zu wollen in einem relativ, ich sag mal, Anführungsstrichen, öffentlichen Setting der Uni. Aber definitiv richtiger Ansatzpunkt, so früh zu starten. Was hast du noch?
Ich habe noch, dass in Australien der große Kernpunkt war der Maßnahmen, dass es ungenügende Stress-Coping-Strategien, also Umgang mit Stress bei Studentinnen und Studenten, ist einfach, wird nie gelehrt und ist fürchterlich, weil halt immer mehr Druck drauf gemacht wird und weil es einfach ja, na, ihr wisst, das ist einfach scheiße viel Stoff in scheiße kurzer Zeit und da muss man einfach irgendwie Strategien lernen, wie man mit diesem ganzen Druck und Stress umgehen kann, lernt man aber nicht. Und deshalb, die Australier sind auf dem Trip, dass sie da ansetzen, diese Stressbewältigungsstrategien zu lehren an der Uni, das, direkt von Anfang an.
Das gefällt mir noch besser als die Norweger. Das ist ja nochmal ein Schritt früher und das ist vor allen Dingen irgendwie allgemein tauglicher. Das ist nicht für die, die gefährdet sind, sondern jeder kann im Leben durch irgendwelche Umstände auch gefährdet werden, selbst wenn das im Studium nicht ist.
Ja, ich finde das auch den deutlich eleganteren Weg. Die USA und UK sind da so noch ein bisschen anders. Ich fange mal mit UK an. Was die machen ist, die haben durchgesetzt, dass es ein Jahr, du absolvierst und dann wirst du ein Jahr professionell begleitet. Im Sinne von, dass du, wenn du fachliche Probleme oder soziale Probleme oder irgendwelche anderen Probleme hast, dann sprichst du halt mit einem Mentor, einer Mentorin und wirst halt gecoacht sozusagen.
Du hast eine Supervision.
Genau, das ist so ein bisschen dieses Supervisionsmodell. Wenn man jetzt mal bei uns in Deutschland in die anderen Bereiche guckt, so in der Psychologie ist das halt einfach komplett normal, wenn du ein klinischer Psychologe oder Psychologin bist. Supervision gehört einfach von Anfang an dazu und halt noch ganz, ganz lange, nicht nur ein Jahr.
Ja.
Und in UK sind aber die Mental Health Unikurse erst geplant. Also die gibt es noch nicht.
Ja, okay. Und weißt du, ob diese Supervision einzeln oder in Gruppen stattfindet?
Das weiß ich leider nicht. Falls das einer von euch weiß, schreibt uns mal. Das habe ich jetzt nicht rausfinden können. Das wäre interessant, weil es wahrscheinlich in einem Einzelsetting deutlich sinnvoller ist. Würde ich mir vorstellen.
Ich weiß es nicht. Ich habe gerade überlegt. Also ich glaube, die Psychotherapeuten machen es in Gruppensitzungen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Sowohl als auch, glaube ich.
Ja, okay. Und ich habe mir gerade gedacht, wenn ich mir vorstellen würde, hätte das die Möglichkeit, das zu tun. Ich glaube, ich würde auch die Gruppe wählen, weil man da ja doch noch eher mal das Gefühl bekommt, ich bin nicht alleine mit der Situation, den anderen geht's genauso. Und wir finden gemeinsam Lösungen dafür, während vielleicht im Einzelsetting man doch den Eindruck bekommen kann, ich schaff das nicht so gut.
Mhm.
Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck jetzt gerade.
Ja. Ja, aber es ist ein spannender Gedanke. Sowohl in UK als auch in den USA gibt es spezialisierte Suicide Prevention Hotlines. Also ne, ich habe suizidale Ideationen, ich habe suizidale Gedanken sogar. Dann kann ich da anrufen und generell wird mehr darüber informiert, wie man jetzt als Angehöriger, als Freund, als Kollege mit Leuten umgeht, von denen man befürchtet, dass es ihnen mental nicht gut geht, was man dann macht. Mhm. Das existiert in beiden Ländern. Und in den USA gibt es zusätzlich, da haben die den Fokus drauf gelegt, Unikurse überall an allen Vet Schools zu Mental Health mit Fokus auf Kommunikationsskills. Das fand ich ganz interessant.
Oh ja. Mhm.
Dass die halt den Fokus darauf legen, wie kommuniziere ich mit Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzern, aber auch wie kommuniziere ich im beruflichen Umfeld mit meinen Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten und so. Das ist nicht zu unterschätzen, weil wir wissen,
definitiv,
dass ganz, ganz viel Druck nicht oder ganz, ganz viele der Stressoren kommen nicht unbedingt von den Tierbesitzern und Tierbesitzern nur, sondern halt auch aus dem kollegialen Umfeld. Und da braucht es dann auch korrekt irgendwie erlernte Kommunikationsskills, dass man damit irgendwie umgehen kann und sich da äußert. Dass man halt weiß, wie man da reagieren kann. Und das muss man natürlich auch gelernt haben und mal üben.
Ja. Ist dir irgendwo was untergekommen, wo so Teile der Profession, ich weiß nicht, ob es das gibt, es ist nur so ein Gedanke, der mir im Kopf rumspukt, wo Teile der Profession ausgelagert werden, also wo man quasi zusätzliche Positionen schafft, die dann, weiß ich nicht, Kommunikationsaufgaben übernehmen zum Beispiel, wie es das in der Humanmedizin gibt?
Ist mir jetzt nicht untergekommen, aber beschreib noch bitte genau, was du meinst.
Also es gibt ja Klinikskonzepte, in denen beispielsweise jetzt, also gerade so vom onkologischen Bereich her kenne ich das, dass Ärzte und Psychologen bzw. Psychotherapeuten ganz eng zusammenarbeiten und eben so ein Aufklärungsgespräch über eine Diagnose nie alleine von dem behandelnden Arzt von der medizinischen Seite her geführt wird, sondern eben auch unterstützend von der psychologischen Seite her. Und ich denke das ganz oft, weil wir, wie du schon ansprichst, sehr, sehr schwierige Gespräche führen müssen. Natürlich klassischerweise häufig mit den Patientenbesitzern zu schockierenden Diagnosen oder zu schlimmen Nachrichten. Und es da nicht nur für uns selbst besser wäre, vielleicht fachliche Unterstützung zu haben oder ein gutes Skillset zu haben, sondern auch für die Tierbesitzer, stelle ich mir vor. Dass sie das ein bisschen trennen können in quasi der eine Mensch hat die medizinisch-fachliche Position, der andere Mensch hat ein bisschen mehr die begleitende Funktion und ein bisschen mehr die erklärende Komponente. Und beide haben irgendwie ein bisschen mehr den Kopf frei für ihre Aufgaben und es ist nicht vereint in einer Position.
Ich weiß das von der Polizei, dass wenn ein Polizist in der Familie einen Todesfall meldet, irgendwie durch irgendwie Unfall oder was auch immer, dann,
dann kommt
taucht
die Seelsorge.
Genau, aber nicht nur ein Seelsorger, da ist Psychologe und jetzt in dem einen Fall, den ich mal mitbekommen habe, waren da, wie nennt sich das, Geistliche halt von sowohl evangelisch als auch katholisch am Start. Also da kamen halt drei Leute auf der Seelsorgerseite und halt zwei Polizisten. Und so ein Modell meinst du, oder?
Genau, ich meine sowas, dass halt Aufgaben, die nicht intern quasi sofort tiermedizinisch besetzt sein müssen und das jetzt eigentlich von der Definition her auch nicht sind, dass die halt eine eigene Person kriegen.
Ja, finde ich sinnvoll. Ich finde bei diesen ganzen Maßnahmen interessant, dass überall auf dem Uni-Level oder kurz danach angesetzt wird. Ich könnte
was würdest du dir vorstellen?
Naja, ich finde das total sinnvoll. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch ein bisschen daran liegt, dass man da noch beeinflussbarer ist und noch nicht so festgefahren ist und dass es halt auch ohne Psychotherapie man viele Leute schon vielen Leuten schon helfen kann. Ich glaube, wenn du halt einmal festgefahren bist und dann, weil ich nicht schon mal versucht hast, dich umzubringen, da hilft ja nichts anderes außer eine Psychotherapie. Aber halt so früh kann man schon ansetzen, um halt ganz, ganz viel abzupuffern. Und nochmal den Punkt, den haben wir, glaube ich, am Anfang nicht so deutlich gesagt. Dieses ganze Suizidthema, das ist ja so die Spitze von der Spitze vom Eisberg. So alles, was da drunter ist, ne, du hast es ja gesagt, so diese ganzen gescheiterten Beziehungen, irgendwie Freunde, die man verloren hat, weil man irgendwie halt im Job eingespannt ist oder so, das taucht ja in diesen Statistiken noch gar nicht auf und das ist ja viel, viel mehr.
Ja, ich würde noch hinzufügen wollen zu deinem Punkt, dass das häufig an junge Leute gerichtet ist. Ich glaube, da spielt schon auch die Verfügbarkeit eine Rolle, weil es ist ja deutlich einfacher, in der Uni die Leute zu erreichen über einen Unikurs, als dann später, wenn sie verteilt in den Kliniken, Praxen, ein bisschen so jeder sein eigenes Ding machen. Und deswegen, ja, im Prinzip ist das ja auch der Ansatz, den wir uns hier überlegt haben, dass wir mit unserem Kanal den Leuten, die wir hier erreichen, die Hilfestellung an die Hand geben wollen.
Ja, und deshalb, normalerweise startet man solche Aufrufe ja nur, wenn man irgendwie möchte, dass die Reichweite irgendwie höher wird. Aber wir wollen jetzt auch, dass die Reichweite höher wird, aber aus einem speziellen Grund. Weil diese und die nächsten Folgen, glaube ich, so das Wichtigste sind, was wir hier jemals irgendwie in Mikrofone gelabert haben. Oder es ist schon
hey,
so.
Hey, Wombat-Scheiße ist auch immens wichtig, Karim. Das kannst du jetzt nicht unterschlagen.
Die ist fast genauso wichtig. Aber wirklich, wenn euch dieses Thema beschäftigt, dann hört rein. Und wenn euch das Thema nicht beschäftigt, dann solltet ihr umso mehr reinhören, weil es ist einfach scheiße wichtig. Und tragt das bitte raus und alle eure Kommilitonen und irgendwie Kolleginnen und Kollegen, sagt denen hier, hört euch das mal an, gerade die nächsten Folgen, wo es dann um praktisch anwendbare Tipps geht. Wir haben Psychologen, die wir eingeladen haben aus verschiedenen Bereichen, die euch praktische Tipps geben und es wird kein Beschwerfest, es wird nicht, oh, die Situation ist so schlimm, sondern es wird hier, du hast diese und diese Situation, die jeder von uns kennt, was kann man machen? Was kann man aktiv machen, um die Situation für euch besser zu machen? Und das ist unser Ziel, deshalb verteilt das bitte.
Ja, keine Sorge, keine Esoterik, keine Langeweile.
Nein, überhaupt nicht.
Wir nehmen euch da mit.
Ich glaube, Esoterik gab es hier noch nie. Das ist das Einzige, wo ich mir sehr sicher bin. Das gab es hier noch nie.
Sehr gut. Ich freue mich sehr auf die kommenden Folgen. Ich bin auch ich freue mich eigentlich mit am meisten. Natürlich freue ich mich drauf, das den Leuten draußen zu präsentieren. Aber ich freue mich schon auch sehr darauf, was ich lernen kann.
Total.
Von diesen ganzen Menschen, die zu uns kommen. Und bin gespannt.
Also, kleiner Spoiler, wir haben mit einer klinischen Psychologin schon ein Vorgespräch, mehrere Vorgespräche gehabt und Jana und ich in diesem Call die ganze Zeit so, ach so. Ich glaube, da ist uns selber sehr viel klar geworden, oder?
Ja, das war ja nur ein winziger Bruchteil. Sie hat ja noch ganz viel zurückgehalten, weil sie gesagt hat, das machen wir in der Folge. Also ja, das hier ist der Kickoff. Ganz viel Spaß mit den kommenden Folgen. Spaß ist wichtig, auch bei so einem ernsten Thema. Und lasst uns drüber sprechen. Schreibt uns auf Instagram, per E-Mail, wie auch immer. Beteiligt euch oder sprecht in eurem Freundeskreis drüber. Hauptsache, das Thema kommt auf den Tisch.
Yes. Bis nächstes Mal.
Bis bald, Karim.
Ciao. Tschüss.